Guten Morgen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Das Wetter passt bestens zum Psalm, den wir heute miteinander anschauen werden. Psalmen sind ja leidenschaftliche Gebete, Aufschreie aus tiefster Not, großem Schmerz, Verzweiflung, Klagen über die scheinbare Untätigkeit Gottes. Psalmen geben auch ihrem Erstaunen über Gottes Führungen Ausdruck und nehmen uns mit in die Begeisterung über Gottes Allmacht, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die gesamte Gefühlspalette des Lebens mit ihren Höhen und Tiefen begegnet uns in diesen 150 Psalmen, die wir natürlich heute Morgen nicht alle miteinander anschauen werden. Wir werden nur einen Psalm anschauen. Aber weil diese Psalmen unsere ganzen Gefühle mit aufnehmen, deshalb lieben so viele Menschen diese Psalmen, weil sie berührende und aufrichtige Gebete sind. Heute beschäftigen wir uns mit dem Psalm 19, der von der Begeisterung über Gott und seinen Werken erzählt. Lesen wir zuerst diesen faszinierenden Psalm. Vorzusingen, ein Psalm Davids, König David von Israel. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit, sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen, sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gibt es einen Gott? Wenn ja, kann man seine Existenz beweisen? Es gab und gibt verschiedene Versuche, mit Hilfe der Vernunft die Existenz Gottes zu beweisen. Offen gesagt ist das nicht ganz einfach, denn jeder Erklärungsversuch hat seine Schwachstellen, die man hinterfragen kann. Doch, und das muss natürlich auch gesagt sein, kann genauso wenig das Gegenteil bewiesen werden. Niemand kann mit letzter Gewissheit die Existenz Gottes ausschließen. Selbst Richard Dawkins, ein einflussreicher Atheist, kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, es gäbe keinen Gott. Er präsentiert in seinem Buch ein 7-Stufen-Modell. Stufe 1, ich weiß, dass Gott existiert. Bis Stufe 2, ich weiß, dass es keinen Gott gibt. Stufe 6, ich kann es nicht wissen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass Gott existiert. Und er stuft sich nun folgendermaßen ein. Mich rechne ich zur Kategorie 6 mit starker Neigung zu Kategorie 7. Also selbst dieser Atheist, der fast nichts anderes macht, als den Leuten zu erzählen, es gibt keinen Gott. Ups. Entschuldigung, da fehlt wieder was. Irgendwas ist mit meiner Präsentation ein Problem. Also selbst dieser Atheist, der behauptet, es gibt keinen Gott und allen das erklärt, muss sagen, letztlich kann ich das nicht mit wirklicher Sicherheit sagen. Es könnte doch noch sein, dass es einen Gott gibt, er hat sich einfach dazu entschlossen, zu glauben, dass es keinen gibt. Mit absoluter Sicherheit kann er das nicht sagen. Für David gibt es eindeutige Hinweise, die die Existenz eines Gottes wie selbstverständlich bestätigen. Es ist das Universum. Er betrachtet die Welt so, wie wir ein Kunstwerk betrachten. Wer sich ein Kunstwerk in Kunstwerken auskennt, wird in einem Bild sofort den Künstler erkennen. Er wird das Bild anschauen und sagen, das muss ein Picasso sein. Oder er sieht eine Skulptur und sagt, die muss von Alberto Giacometti sein. Oder mindestens jemand, der seinen Stil übernommen hat. Bis in die Architektur. Bei uns ein bekannter Architekt, Mario Botta, da sieht man an den Häusern, wer das gemacht hat. Die verschiedenen Werke tragen die unverkennbare Handschrift ihrer Schöpfer. Und das ist die Logik von David. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Am Firmament, die Weite des Himmels, die führt uns die Schaffenskraft Gottes vor Augen. Sie zeigt uns, wie kreativ, fantasievoll und mächtig Gott ist. Das Universum lässt für David nur einen Rückschluss zu. Es muss einen Gott geben, der das ausgedacht und auch umgesetzt hat. Das Universum trägt die Handschrift Gottes, ununterbrochen, übermittelt jeder einzelne Tag, jede einzelne Nacht die Botschaft, dass es einen Schöpfer, einen Gott geben muss. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Lautlos, nonverbal wird es weiter erzählt. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Niemand schreit vom Himmel herab, horcht, horcht, Gott existiert, horcht, horcht. Das Universum vermittelt die Botschaft durch seine Existenz. Die überwältigende Schönheit der Erde und des Himmels, atemberaubende Landschaften, die faszinierende Vielfalt von Pflanzen und Tieren, das ist alles nonverbale Kommunikation Gottes. Jeder Mensch kann diese Sprache verstehen und zwar überall auf der ganzen Welt. David schreibt, und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde und ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Jeden Tag verlässt die Sonne ihren Ort und durchschreitet den Himmel zuverlässig immer, ob der Himmel bewölkt ist oder nicht. Wenn man fliegt, dann kommt man ja dann über die Wolken und sieht dann die Sonne wieder. Immer, immer, immer. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, das ist ein Bild des Stolzes, wie der Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf und wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn immer und immer wieder, es hört nie auf. Man kann sich darauf verlassen, selbst wenn Wolken am Himmel schweben, wird die Sonne ihren Lauf vollenden. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf, nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das ist natürlich poetische Sprache. David äußert sich hier nicht wie ein Naturwissenschaftler, der uns über naturwissenschaftliche Erkenntnisse belehren möchte. Natürlich drehte sich auch zur Zeit Davids die Sonne nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Trotzdem würde selbst heute der beste Naturwissenschaftler nicht sagen, dass es wunderschön gewesen sei, wie sich die Erde von der Sonne abgewandt hätte. So eine schöne Abwendung der Sonne von der Erde, von der Erde von der Sonne, hätte er noch nie gesehen. Das würde er doch nie sagen. Auch er wird sagen, er hätte einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachten können. Genau aus dieser Perspektive schreibt David. Er beschreibt, was er mit seinen eigenen Augen wahrnehmen kann, und das ist unglaublich beeindruckend und faszinierend. Vielleicht würde David heute über die Entdeckungen in der Zellforschung berichten. Zellen, die kleinste bekannten Organismen, tragen komplexe Informationen in sich. Sie beinhalten Baupläne, die dann auch umgesetzt werden. Durch das, was man in den vergangenen Jahrzehnten in der Forschung alles entdeckt hat, würde David ein riesiger Fundus zur Verfügung stehen, um aufzuzeigen, dass das Universum nicht durch ein Chaos entstanden ist, sondern dass Intelligenz am Werk gewesen sein musste. Ja, dass ein Gott alles gestaltet hat. Der Apostel Paulus begründet die Existenz Gottes wie König David. Wir haben das eben gehört. Er schreibt den Christen in Rom, was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Und wie hat Gott das ihnen zugänglich gemacht? Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen, mit ihrem Verstand. Also jeder Mensch, der ein bisschen Verstand hat, muss, wenn er die Schöpfung ansieht, realisieren, dass das jemand gemacht haben muss. Sie haben also keine Entschuldigung. Die Botschaft ist zu eindeutig. Man kann nicht die Welt ansehen, ohne dabei zu denken, dass es jemand gemacht haben muss. Die Schöpfung trägt die Handschrift Gottes. Nachdem David mit seiner Liedstrophe, seiner ersten Liedstrophe über die Schöpfung die Existenz Gottes begründete, macht er nun deutlich, von welchem Gott er eigentlich spricht. In den ersten 7 Versen erwähnt er nur einmal Gott, und zwar im allgemeinen Sinn. Es gibt in der hebräischen Sprache gibt es 2 Begriffe für Gott. Das ist Elohim, das ist quasi das kann irgendein Gott sein im Prinzip. Und dann gibt es den Begriff Jahwe, und Jahwe ist der Eigenname des Gottes Israels. Und in der 2. Strophe macht nun David unmissverständlich klar, von welchem Gott, von welchem Elohim er spricht. Denn jetzt häufen sich die Namensnennungen Gottes. 6-mal benutzt er nun den Namen Gottes Israels, Jahwe. Jedes Mal, wenn ihr jetzt dann sehen werdet, wenn Herr alles mit Großbuchstaben geschrieben ist, dann ist im hebräischen Text steht immer Jahwe. Übrigens, die Lutherbibel macht das so. Wenn Herr, Herr steht, dann heißt es Adonai, Jahwe. Und wenn Gott der Herr steht, dann heißt es Elohim, Jahwe. So. Und das ist, wenn Herr groß ist, steht immer Jahwe. Dann wisst ihr immer, es ist eindeutig von Gott Israels die Sprache. Also, das Gesetz des Herrn, das Gesetz Jahwes ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Das Gesetz ist die Tora, die 5 Bücher Mose, die ersten 5 Bücher im Alten Testament. Und Tora mit Gesetz zu übersetzen, ist nicht falsch, aber es könnte bei uns falsche Assoziationen auslösen. Gesetz bringen wir schnell mit Recht und Ordnung in Verbindung. Was darf ich tun, was muss ich lassen, wann werde ich für was bestraft und so weiter. Die Tora beinhaltet natürlich auch solche Äußerungen, aber es geht vielmehr um Weisung und Belehrung. Die Tora belehrt uns über Gottes Pläne, seine Absichten und Ziele, und das haben wir diese Woche gesehen mit Abraham. Da geht es nicht nur darum, was darf ich nicht, sondern da geht es um das Verständnis des Handels Gottes in dieser Welt. Die Tora belehrt uns über Gottes Pläne, seine Absichten und Ziele. Die Tora gibt uns Einblicke in das Wesen und den Charakter Gottes. Die Tora lesen und studieren bedeutet nicht in erster Linie, dass Gesetze, Rechte und Pflichten gelernt werden müssen. Vielmehr geht es um ein Verständnis des Lebens überhaupt. Deshalb ist für David die Tora Stärkung und Erfrischung für die Seele. Sie beantwortet ihm die wichtigsten Fragen des Lebens. Wer sind wir, woher kommen wir, wohin werden wir gehen? Wer sind wir in den Augen Gottes? Und das, was in dieser Tora steht, sind keine handgestrickten Philosophien, die schlussendlich nichts taugen und sich als Lüge entpuppen werden. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Genauso wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf vollendet, genauso verlässlich ist das, was Gott durch die Schrift der Tora bezeugt. Man kann sich darauf verlassen, jeder Mensch, auch Unerfahrene, werden dadurch weise. David ist sichtlich begeistert. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Diese Freude an den Anweisungen Gottes kann uns freiheitsliebenden Menschen im 21. Jahrhundert etwas befremdlich vorkommen. Das ist doch nicht möglich, sich an Gottes Anordnungen dermaßen freuen zu können. Das ist doch Schwärmerei. Das ist nicht normal. Doch, es ist wirklich normal, wenn man verstanden hat, um was es in der Tora wirklich geht. Es ist eine große Freude zu erkennen, mit welcher Liebe sich Gott dem Menschen zuneigt. Jedenfalls sind die Gebote Gottes entgegen allen Unkenrufen nicht schwer, denn selbst im Neuen Testament lesen wir, und da merke ich dann manchmal, wenn mir von der Gemeinde so wie ein Widerspruch kommt und sagt, nein, das kann doch nicht sein, aber es steht, kann es nicht ändern. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote, und seine Gebote sind nicht schwer. Es ist nicht schwer. Gott will uns nicht unnötig belasten, er will uns entlasten. Das Lesen der Tora bewirkt in David einen großen Respekt vor diesem großartigen Schöpfer. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. David ist voll Bewunderung für dieses großartigen Gott. Gott ist für ihn der größte Reichtum, den er sich vorstellen kann. Und David wusste sehr, sehr viel über Reichtum. Und welche Machtfülle Reichtum mit sich bringt. Er war in seiner Zeit einer der reichsten, erfolgreichsten und einflussreichsten Herrscher. Vermutlich wäre David, hätte es damals schon eine Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt gegeben, mit Abstand auf Platz 1. gestanden. Doch David fand den wahren Reichtum dort, wo ihn selbst der ärmste Mensch auf der Welt finden kann. In der Tora. Im Wort Gottes. Heute würden wir sagen, in der Bibel. Wir haben ja mittlerweile, hat sich ja die Tora, wurde sie ja ergänzt. Und wie hoch er diese Weisung Gottes bewertet, sagt er, wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. David bewundert diese Weisung Gottes nicht so, wie man Bilder bewundert und sich daran erfreut. Nein, er nimmt das, was er liest, versteht und erkennt für sich persönlich. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen bringt mir großen Lohn. Er lässt sich als mächtiger König von diesen Weisungen Gottes zurechtweisen. Er will nicht nur Hörer und Bewunderer sein, sondern er will zum Täter werden. Ich befolge deine Weisungen. Das ist das, was einen gläubigen Menschen auszeichnet. Er ist nicht nur Hörer und Bewunderer. Er lernt nicht einfach auswendig und wird dadurch zum Fachmann über die oder zur Fachfrau. Wer den Reichtum, den Gott uns schenkt, in seiner Tiefe und Bedeutung erkennen und verstehen will, der muss diese Weisungen persönlich nehmen. Deshalb schreibt Jakobus, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Glaube, der nachhaltig sein soll und nicht einem Strohfeuer gleicht und in Heuchelei versackt, nimmt Gottes Anweisungen und Belehrungen für sich persönlich. David weiß, sie zu befolgen bringt großen Lohn. Es lohnt sich einfach. Die Jungen würden sagen bei uns, das bringt's. Es lohnt sich, dem Beachtung zu schenken. Und dann kommt er auf sich selbst zu sprechen. In der Tora wird ihm bewusst, wie heilig und gerecht Gott ist und wie unzulänglich er als Mensch Gott gegenübersteht. Er erkennt seine eigene Schuld. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Und aus der Sicht des Neuen Testamentes können wir uns über diese Bitte freuen, denn wir haben eine klare Antwort, die Gott uns gegeben hat. Für unsere Schulden, egal welcher Art, auch immer, ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat genau das Problem gelöst, das David hier anspricht. Der Apostel Paulus beschreibt das so. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr werdet nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und wie hat er das gemacht? Den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und bis zum nächsten Sonntag beseitigt. Nein, er hat ihn für immer beseitigt. Er hat uns völlig reingemacht. Jesus hat das Problem gelöst, das David in diesem Psalm anspricht. Und das gilt für alle die Jesus in ihr Leben eingeladen haben, wird Jesus sie reinmachen, wird alle Schuld beseitigen. Es ist nur ein Gebet, das uns von Gott trennt. Ein Gebet, in dem wir uns demütigen vor Gott, kapitulieren, unsere Schuld bekennen und ihn einladen. Dann wird alle Schuld für immer beseitigt sein. Zum Schluss bittet David um Bewahrung. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen, dann kann ich ohne Schuld frei von schwerem Vergehen bleiben. Und es ist einmal mehr die Bitte des Unser Vaters, und lass uns nicht in Versuchen geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Gott verschone uns vor allzu großen Herausforderungen, die das Maß des Erträglichen überschreiten würden, und wir in Gefahr stünden, uns gegen dich zu versündigen. Die Bewahrung Gottes ist glücklicherweise keine Lotterie nach dem Motto, wenn wir Glück haben, wird uns Gott helfen und er wird uns bewahren, und wenn wir eben Pech haben, dann macht er es nicht. Gott wird uns nie mutwillig in eine Versuchung treiben. Das Leben als Christ wird genauso Lasten mit sich bringen, wie auch das Leben eines Menschen, der Jesus nicht nachfolgt. Es ist ein Irrtum, wenn wir meinen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir von allem Übel verschont bleiben in dieser Welt. Doch Gott lässt seine Leute nicht allein. In Psalm 68 heißt es, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Oder im Neuen Testament, das was wir gestern schon bei Isaac angeschaut haben, heißt das so, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott lässt dich nie im Stich. Das Leben kann große und schwierige Herausforderungen mit sich bringen, aber Gott wird uns helfen. Und zum Schluss des Psalms bittet David das, was jedem Menschen, der eine leise Ahnung von der Größe und Herrlichkeit Gottes hat, am Herzen liegt. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz sind, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist mein sehnlichster Wunsch, dir zu gefallen. Es ist für David keine Pflicht, die er erfüllen muss. Es ist die Sehnsucht eines Liebenden, der dem, den er liebt, unbedingt gefallen will. Das wissen ja alle, die sich einmal verliebt haben, wie das funktioniert, oder? Was man dann nicht alles macht, um dem anderen zu gefallen. Der Liebende fragt nicht nach den Grenzen, wie weit er gehen kann. Der Liebende fragt danach, was dem anderen gefällt. David will in seinem ganzen Leben, seinen Worten und Gedanken Gott, dem Schöpfer, gefallen. Sir Isaac Newton, ein englischer Mathematiker und Physiker, gilt als Entdecker der Gravitationsgesetze. Er berechnete als erster die Maße des Mondes und der Planeten. In Newtons Büro stand ein beeindruckendes Modell unseres Sonnensystems mit allen seinen Planeten und Monden. Ein Freund besuchte ihn und wollte wissen, wer dieses kunstvolle Modell konstruiert hätte. Und schmunzelnd meinte Newton, es ist ganz von allein entstanden. Sein Freund meint, komm, sag jetzt endlich, woher hast du dieses Modell? Und Newton blieb bei seiner Aussage, es ist ganz allein entstanden. Das ist jetzt wirklich nicht mehr lustig, meint sein Freund. Sag endlich, woher hast du das? Und Newton sagt, siehst du regst dich zu Recht auf, denn du kannst dir nicht vorstellen, dass dieses kleine Modell aus Zufall entstanden sein könnte. Aber mir willst du immer erklären, dass das große Original keinen Schöpfer braucht. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Es ist großartig, dass der Gott, der die Welt erschaffen hat und sie erhält, mit uns Gemeinschaft pflegen will. Gott kommt uns so nahe und beweist uns seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, dass Menschen ein Leben führen wollen, an dem sich Gott freuen kann. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnen, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und das führt dann zur ganz persönlichen Freude im Leben. David ist begeistert. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, du Schöpfer des Himmels und der Erde, du hast diese Welt erschaffen. Du hast alles erdacht und alles umgesetzt. Und schon diese Welt können wir bewundern in ihrer Schönheit und wie schön muss erst die neue Welt sein, die du schaffen wirst, die frei von Sünde ist. Und ich danke dir für dein Wort, das genauso zuverlässig ist, wie die Sonne auf- und untergeht jeden Tag, die uns Aufschluss gibt über dich, wer du bist, über deine Gedanken, über deine Absichten und vor allem auch über das, was du für uns getan hast. Wir danken dir, Jesus, dass du bereit gewesen bist, für uns in diese Welt zu kommen, dich verspotten zu lassen, dich hinrichten zu lassen, damit wir von unserer Schuld frei werden können. Und ich danke dir, dass es für uns möglich ist, ein Leben zu führen, das dir gefällt, dass deine Gebote nicht schwer sind und dass es unsere Seele erfreut, deine Kinder zu sein. Amen.